Und wer fängt jetzt an?
Das haben wir auch diesmal nicht abgesprochen, Marius.
Also, wir fangen jetzt auch nicht an mit Hallo und herzlich willkommen zur Kino Tagesstätte. Mein Name ist Marius, das ist Christian und hi Yannick.
Hallo!
Nee, damit fangen wir nicht an.
Okay. ja, dann ist das wohl wieder so eine Free-Talk-Folge, wie wir sie schon mal gemacht haben, wo wir einfach nur quatschen, wie so ein ganz normaler Podcast.
Es ekelt mich an. So ein ganz schnöder Podcast ja. Auf der Überholspur. Wir haben schon mal festgestellt, eigentlich ist das der Weg zum Erfolg, einfach nur wild über Themen zu sprechen, zusammenhangslos. Und jede Woche finden wir uns zusammen, um über die Banalitäten dieser Welt zu reden.
Das ist aber auch ein schönes Intro. Kann man das nicht auch machen? Und da kommt so ein ganz merkwürdiger Jingle, so ein Geklimper.
Ich wäre ja mal für einen Arthouse-Podcast, wo einfach mal nicht gelabert wird. So, off the mainstream.
Achso, ein Podcast sprechen. Ohne labern, ja.
Ja. Mhm.
Ich meine, die Rockbeans haben mal, kennt ihr bestimmt, ne? Die haben Almost Daily, deren Podcast, haben sie mal über Sex geredet und dann eine Folge lang geschwiegen. Ist ein gutes Konzept, aber da war wenigstens noch Video dabei. Das heißt, man konnte sehen, wie sie sich das Lachen unterdrücken müssen. Aber
ich glaube, ich habe es mir dementsprechend auch wirklich nur ein paar Sekunden, oder ein paar Minütchen angeguckt.
Ja, ich glaube auch nur durchgeskippt.
Der Gag war es wert.
Weil die Folge wahrscheinlich nur Sex heißt, ist es wahrscheinlich die meistgehörte Almost Daily Folge.
Wie unsere Pornofilm-Folge.
Oh ja, stimmt.
Ja, nee, die Pornofilm-Folge ist lustig. Die ist nur bei YouTube richtig erfolgreich. Bei YouTube, ja. Da hat die, glaube ich, mittlerweile 1000 Aufrufe oder so. Aber bei allen anderen Plattformen geht's eigentlich halbwegs. Und immer noch, es ist immer noch, wir haben das wahnsinnig toll gemacht, wirklich. Jeder, der sich diese Folge anhören will, weil, keine Ahnung, horny zu Hause und denkt sich, ja, jetzt eine Pornofilmfolge, Podcast.
Bei YouTube.
keine Ahnung. erstmal eine halbe Stunde lang drei Leute reden über Mank von David Fincher. Das haben wir sehr gut gemacht.
Ich möchte die These aufstellen, keine andere Podcast-Besprechung von Mank ist so oft gehört worden wie diese.
Oh ja.
Weiß ich nicht. Aber das wäre auf jeden Fall auch ein Thema. Unsere besten Folgen.
Aus unserer Empfindung oder was die Klickzahlen betrifft?
Was die Klickzahlen betrifft.
Ah, also, was hattet ihr doch so in die Richtung, oder?
Ja, aus unserer Empfindung, das machen wir glaube ich, bei jedem Geburtstag irgendwie, weil uns nichts Besseres einfällt. Aber bei so einer Klickzahlen, glaube ich, haben wir noch nie öffentlich gemacht, quasi, was da die meistgehörteste Folge ist.
Aber dann kommen wir in so einen selbstreferenziellen Modus und dann stecken wir ganz tief in so einer Falle drin, so in so einem, dann wird das so postmodern. Nein, bitte nicht.
Ja, und die richtig erfolgreichen Folgen sind auch schon was her, deswegen ist das auch so ein bisschen traurig. Und dann kriegen wir irgendwie Post von Benny und der sagt, ja, die Folgen sind alle mit mir, deswegen nee. Aber ein erfolgreicher ist zum Beispiel mit Yannick, das kann ich sagen. Also die Südkorea-Folge damals kam sehr gut an, ja.
Traurig ist, weil da hatte ich wirklich noch kein gutes Mikro. Und es ist eigentlich auch so eins meiner Lieblingsaufnahmen oder auch, weil es mein Herzensthema ist. Aber man merkt ja dann schon den Unterschied mit dem Mikrofon. Und da müssen wir vielleicht einfach nochmal neu aufnehmen.
Ja, oder einen zweiten Teil halt. Ne?
Remake.
Genau.
Wie war es mit schlechte Filme aus Südkorea? Da habe ich mittlerweile auch ein paar gesehen.
Ja, ich finde, es ist ja also oft auch so eine Suppe. oder man findet dann eher Filme schlecht, die dann eigentlich ganz gut ankommen. Also ich finde ja auch irgendwie ein paar Park Chan-wook-Filme, die ein bisschen zu artsy sind mir dann auch zu nicht zugänglich genug, obwohl ich den Mann an sich für seine Filme machen liebe.
Ich habe jetzt zum ersten Mal Joint Security Area gesehen.
Oh, sehr schön.
Auf 35 mm. Also richtig schön. Ja, der macht Spaß.
Das ist ja auch einer meiner liebsten Filme. Den habe ich ja auch damals, glaube ich, bei der Themenfolge mitgebracht gehabt. Hm. Also einfach mal reinhören, Marius, jetzt wo du ihn kennst.
Yeah, yeah.
Wie fandest du denn die Frau im Nebel, Yannick? Hatten wir das schon mal?
Ja, ich glaube, das hatten wir schon wirklich auch bei der Südkorea-Folge.
Achso, den hattest du schon gesehen vorher,
Hatte ich da gesehen. Das war wieder so ein Film, da hat mir ein bisschen der Zugang, wurde mir erschwert.
Die
müsste ich aber nochmal schauen, vielleicht.
Ja. Aber bei uns, wir haben ja auch noch Pläne für unsere große Bong Joon-ho-Retrospektive. Hatten wir jetzt eigentlich geplant zu Boy
Mickey 17? 13.
Mickey 13.
Ah, da habe ich sogar das Buch gelesen. Also.
Aber der wurde ja verschoben. Ja.
Ja.
Aber das ist so ein bisschen der Plan, dass wir das abfrühstücken. So, ja, Themenwechsel. Wir haben alle ein Thema mitgebracht.
Ich hab gedacht, du willst damit auf diese großartige Umfrage überspielen, die noch läuft.
Ja, Marius, dein Thema ist offensichtlich die Umfrage. Also
bitte. Ich habe kurz überlegt, ob ich das wirklich mache, dass wir predikten, was dort vorne steht, aber machen wir nicht trotzdem. Kurzer Werbeblock. Wir machen eine Umfrage zu den besten Animations- und Zeichentrickfilmen aller Zeiten und ihr könnt mitmachen. Ihr könnt bis zu 10 Filme in diese Liste rein voten und das Ganze macht ihr entweder auf kinotagesstätte.com. Dort findet ihr den Reiter Macht mit und da ist ein Link oder über unsere Social Media Plattform. Auch dort haben wir schon die Links gestreut zu dieser Umfrage. Macht gerne mit. Die Umfrage läuft auch noch ein bisschen. Wir gehen euch noch weiter auf den Sack die nächsten Wochen, aber macht gerne mit. Würde uns wirklich freuen, wenn da viele Leute dran teilnehmen und wir eine schöne oder zumindest aussagekräftige Liste am Ende bekommen für eine tolle Folge. Werbung Ende. Jetzt darfst du weitermachen.
Ja, wir haben all drei ein Thema mitgebracht, über das wir einfach mal so sprechen. Wir wissen nicht, was die anderen im Gepäck haben und deswegen bin ich jetzt gespannt. Wir sind alle gespannt, wo diese Folge enden wird, wann diese Folge enden wird, wie sehr wir uns hier ins Gehege kommen oder dann doch alle einhellig alle nah Meinung sind. Wer möchte denn anfangen, ist so ein bisschen die Frage.
Ja, nicht alle auf einmal. Der Gast fängt an, würde ich sagen.
Ja, es ist immer so. Ich wusste es doch.
Ja, gut, letztes Mal hatte Ecke ganz hinten, glaube ich. Ne?
Also. Das Mal war. Stimmt, ja. Ja, ich finde, ich habe mir ein bisschen schwer getan, jetzt nicht irgendwie jetzt zu großes Thema zu nehmen, wo man eigentlich eine eigene Folge für aufnehmen könnte. Ich habe das Gefühl, die Frage, für die ich mich entschieden habe, ist trotzdem so groß, aber mal schauen, man kann sie auch irgendwie ein bisschen kurz abfrühstücken und ja, ich reflektiere immer gern so ein bisschen über das eigene Filme schauen. Ich meine, ihr wahrscheinlich auch, sonst würdet ihr keinen Podcast aufnehmen. Und deswegen war so ein bisschen meine Frage, der aktuelle Status quo, wie hat sich so der eigene Filmkonsum und damit vielleicht auch der Filmgeschmack verändert und wie beeinflusst das so ein bisschen die Filmwahl? Ja, das vielleicht so als Ausgangsfrage und da hätte ich vielleicht noch eine Folgefrage, aber ja.
Ja, Marius kann da sehr viel erzählen, glaube
genau,
ich.
Genau, sehr viel erzählen. Deswegen habe ich auch noch ein bisschen gefragt, weil Marius jetzt hier auch mit seinem Studium nochmal vielleicht andere Einblicke hatte oder er mir auch erzählt hat, dass er jetzt im Kino arbeitet. Also
genau, es hat sich filmkonsumtechnisch, also erstmal, also alles drumherum, mein Leben hat sich um den Film quasi entwickelt, indem ich jetzt quasi Filmwissenschaften studieren, jetzt ins fünfte Semester komme und im Kino mittlerweile arbeite, im Programmkino im Neuen hier in Mainz und mich sehr darüber freue. Stand jetzt, ich habe gerade erst angefangen, also noch ist alles gut. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich vor ein, zwei Jahren immer noch irgendwie versucht, so eine Balance meiner medialen Hobbys quasi zu wahren. Also habe ungefähr genauso viel gezockt auch, wie ich Filme geschaut habe oder auch öfter mal Serien geschaut anstatt Filme. Das ist vielleicht schon ein bisschen länger her. Und so weiter. Film hat das jetzt deutlich verdrängt. Also ich habe jetzt mittlerweile für 2024, warte, lass mich nicht lügen und in meine Statistiken reinschauen, 224 Filme geschaut. 227, Entschuldigung. 227 Filme geschaut, was jetzt schon mehr ist für dieses Jahr, als ich in den letzten Jahren jeweils gesehen habe. Also immer so um die 200 Filme eigentlich geschaut im Jahr und jetzt laufe ich wahrscheinlich am Ende des Jahres auf die 300 zu. Das ist schon mal deutlich krasser, kein Monat ist mehr unter 20, 30 Filme. Also ich gucke einfach viel, 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 viel mehr. Ich gehe relativ häufig ins Kino und versuche eigentlich jeden Film mitzunehmen, der mich interessiert. Einfach auch, weil ich Leute natürlich um mich rum habe im Studium, die mit mir ins Kino gehen und mit Lust haben, die Filme zu schauen. Ja, und das, um deine Frage zu beantworten, ich gucke einfach viel mehr. Das kann ich auf jeden Fall schon mal festhalten.
Danke für diesen Monolog, Marius. Zum nächsten Thema, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Nein. Ja, ich kann mich da ja eigentlich nur anschließen. Also ich, seitdem ich natürlich auch Filmwissenschaften studiere, hat sich das ähnlich entwickelt. Ich finde es vor allem spannend. Bei mir war das immer schon so. Da wäre sogar noch eine Folgefrage von mir gewesen, ob ihr noch sowas wie Lieblingsgenres habt. Weil ich erinnere mich, bevor ich mein Studium angegangen war, habe ich sogar so einen Schnuppertag bei dir an dem Institut gemacht in Mainz, Marius.
Und du bereust es bis heute, ich weiß.
Ich fand es eigentlich ganz nett da. Und da wurde man gefragt, was so das Lieblingsgenre ist. Und ich habe mich schon damals schwer getan, das irgendwie zu beantworten, weil auch jetzt spätestens durch Studium schaut man irgendwie auch alles. Und dann entdeckt man, also ich zum Beispiel dieses Semester habe mich sehr viel mit Horrorfilmen beschäftigt, die ich vorher nie so wirklich geschaut habe. Und habe dann gemerkt, dass da einzelne Filme mir richtig viel geben. Und ich mag es einfach irgendwie in so Lücken vorzustoßen von meinem eigenen Filmwissen, wo ich vorher vielleicht noch nicht so viel wusste. Im Semester davor oder noch weiter früher hatte ich auch irgendwie eine Veranstaltung nur zu Kurosawa. Und da habe ich 15 Kurosawa-Filme geguckt. Also das macht dann irgendwie auch Laune, auch wenn ich nicht immer jeden Film feiere oder so. Aber ich glaube, es ist dann irgendwie der Diskurs über die Filme, der fast schon spannender ist, meistens auch als die Filme. Genau, und jetzt vielleicht noch als letztes Beispiel, hatte ich jetzt auch mir noch vorgenommen, Challenges anzuschauen. Und eigentlich habe ich überhaupt gar keinen Bock auf diesen Film. Aber bei mir, ja, das hat eher mit einem persönlichen Grund, weil ich Zendaya einfach nicht mehr sehen kann. Also nichts Persönliches gegen diese Frau. Ich habe auch keine Ahnung von ihr, aber ich habe mich so ein bisschen satt gesehen an ihrem Resting Bitch Face. Also so das Gefühl hat sich bei mir aufgebaut. Aber genau, aber den will ich mir zum Beispiel nur anschauen, weil irgendwie jeder drüber redet und dann möchte man ja irgendwie eine eigene Meinung haben. Und ja, ich habe auch das Gefühl, vielleicht werde ich auch überzeugt, dass es mich auch irgendwie mitnimmt oder ich daraus was mitnehmen kann.
Also ihr Gesicht wirst du sehr oft in diesem Film sehen. Das muss ich dir jetzt schon sagen.
Ja, aber gut, Christian.
Ach, ihr Glücklichen. Ja, auch mein Filmkonsum hat sich in den letzten Monaten verändert, wenig überraschend. Allerdings in die andere Richtung.
Ja. Ah, ja.
In die andere Richtung, logischerweise, weil ja, es war ja auch irgendwie vorherzusehen und ist ja auch irgendwie klar, dass wenn man ein Baby im Haus hat, dass dann sehr viel der ursprünglichen Freizeit nicht mehr da ist. Ich muss mir das jetzt aufteilen zwischen, keine Ahnung, zwischen Sport, zwischen Videospielen, Serien und Filmen und hat alles natürlich drunter gelitten, der Konsum. Oder das Ausüben dieser Hobbys. Und Film, ja, also ich habe jetzt mal geguckt, ich habe jetzt 152 Filme dieses Jahr gelockt bisher. Also das ist ganz stolz. Kannst du dir auf die Schulter klopfen, das ist das erste Jahr, in dem du mehr Filme schaust als ich.
Ich habe auch mehr als Ecke. Also tatsächlich, ja. Unsere Jahresabschlussfolge wahrscheinlich zum ersten Mal sein, dass ich am meisten Filme gesehen habe. Ja.
Also ich glaube mit 152 Filmen, das ist ja trotzdem noch weit über dem Durchschnitt, ne? Und
ist sogar noch über mir.
Ja, liegt doch hauptsächlich daran, dass ich natürlich komme nicht mehr so häufig ins Kino wie vorher. Früher war es ja so einmal die Woche Kino im Durchschnitt, vielleicht doch zweimal. Und jetzt ist das eher so ein, zweimal im Monat, weil man einfach die Abende sich freischaufeln muss. Ich gucke jetzt dafür meist morgens tatsächlich einen Film. Ich stehe früh auf. Das Kind vor ein paar Monaten hat das Kind dann einfach noch mal eine ganze Weile weiter gepennt. Jetzt zwischendurch macht es auch noch ein Schläfchen und ansonsten krabbelt es rum, vergnügt sich auf dem Boden und währenddessen mache ich mir einen Film auf dem Laptop an und dann darf das halt aber auch nicht so die schwere Arthouse-Kost sein. So die Filmstudentenfilme dürften das nicht sein. So. Insofern hat sich mein Filmkonsum auch natürlich in die Richtung verschoben, dass ich eher fluffigeres Kino bevorzuge. Und auch wenn wir abends zusammen, meine Partnerin und ich, einen Film gucken, dann ist das natürlich auch nicht immer das schwere Kino. Das war schon vorher eher selten, aber jetzt umso mehr, weil natürlich auch nach einem anstrengenden Tag willst du dann auch nicht dir The Tree of Life oder sowas anschauen, ne? Irgendwie.
Ja, oder aber absolutes Verständnis. Also ich bin auch
drei Stunden Lars Eidinger Ego Show und Sterben oder
Sterben,
was.
Ja. Sterben. Absolut. Also ich wusste auch, dass ich dem Kino schauen muss. Weil bis ich mich zu Hause motiviert bekomme, ist Ende des Jahres, weil Ecke ihn irgendwie in die Top 10 nimmt und dann muss ich ihn irgendwie schauen, damit wir drüber quatschen können. Aber ansonsten hätte ich mir den niemals zu Hause irgendwie angeschaut und mich motiviert bekommen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zu Hause einen 3-Stunden-Film geschaut habe.
Ja. Bei mir kommt noch.
Also, ja? Harry Potter 2 geht fast 3 Stunden. Aber das ist was anderes. Aber
das ist Harry Potter.
Ey, ich habe nochmal alle Harry Potter Filme geschaut und es war schön, es war sehr schön.
Bei mir kommt auch noch hinzu und jetzt werden alle aufschreien und kurz vorm Herzinfarkt stehen, aber ich teile mir dann die Filme auch gerne mal ein. Das heißt, ich mache dann, wenn einfach zeitlich nicht passt, wenn das Kind dann stresst oder so und ich irgendwie was anderes machen muss, dann mache ich in der Mitte halt einfach Cut und gucke dann am nächsten Tag weiter. Ne? Und muss ich halt mit leben, dass sie dann vielleicht nicht so ganz so immersiv wirken wie vorher, aber das wirken sie auf dem kleinen Laptop-Bildschirm eh nicht oftmals so, aber ja.
Ich glaube, für nicht allzu lange Zeit wäre echt noch einer der Aufschreienden gewesen, aber irgendwie mittlerweile hat sich das bei mir auch so entwickelt. Also irgendwie meistens macht man dann abends nochmal einen an, weil da hat man dann die Zeit und dann ist man aber auch schon so müde und denkt man sich so, ah, ist genau die Hälfte, morgen wird weitergeschaut. Aber ich finde auch generell Filme schauen am Morgen deswegen auch sehr, sehr entspannt. Also klar, es geht dann meistens am Wochenende oder als Student hat man zumindest auch unter der Woche vielleicht mal morgens Zeit. Ja, aber ich meine, du wirst ja dann jetzt demnächst, oder was heißt demnächst, dauert noch ein bisschen, aber das neue Kapitel aufstoßen, wo man dann mit seinem Kind die filmische Erziehung vornehmen kann. Und das ist ja auch, glaube ich, ein Kapitel, das super spannend und spaßig wird. Ja,
meine Partnerin übernimmt alles andere, ich übernehme zumindest die kulturelle filmische Erziehung. Das dauert noch mal mindestens 2 Jahre, denke ich mal, bis da irgendwie, also wahrscheinlich eher 3, bis da irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne da ist. Ich bin schon sehr froh, wenn ich das Kind davon abhalten kann, in solche Paw Patrol-Gefilde oder sowas zu verfallen. Das, was so richtig, richtig hart schnell geschnitten ist und bunt ist und so wirklich ihn auch als Erwachsenen schon stresst. Das ist
mal, ich glaube, Paw Patrol kannst du nicht verhindern. Ich glaube, das ist so irgendwie süchtig machen für überall. Kinder.
Außer, auch
mein Neffe hat sich lange aktiv dagegen gewehrt, aber irgendwann war der Kindergartendruck so groß, dass er jetzt auch Paw Patrol-Fan ist.
Okay, naja, vielleicht kann ich irgendwie so eine ganz subtile Angst vor Hunden sehen. So.
Du lässt einfach dein Kind von einem Hund beißen.
Oder vor Rettungskräften.
Naja, so weit muss es nicht gehen, aber vielleicht irgendwie, wenn sie schläft oder so, dann flüstere ich ihr die ganze Zeit immer irgendwas zu.
Das ist so ein bisschen reinrufen.
Ja. Nee, von der Katze ist du schon mal ganz begeistert. Also
die Katze auch.
Aber die Katze nicht von ihr. Nein, die Katze nicht von ihr. Und jetzt bewegt sich dieses Wesen auch doch verdammt. Vorher lag es einfach nur da, aber jetzt krabbelt die auch noch auf dem Boden rum. Eieiei. Naja. Ja, aber mal schauen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Wenn es dann in die Kita geht, wenn dann irgendwann mal in 15 Jahren das Kind eigenständig genug ist, um zu sagen, Papa, ich will mit dir nichts machen, lass mich in Ruhe. Und dann habe ich meine Abende zurück.
Und du sagst, yes. Ja, haben wir dein Thema gut abgehandelt, Yannick? Oder möchtest du noch irgendwie?
Ja, ich bin sehr zu meiner Zufriedenheit. Also ich finde, das ist ja irgendwie so ein kurze Thema, Punktzahl, das dann immer
1 bis 10.
Immer 10 von 10 hier.
Ja, so. Dafür bist du eingeladen. Ja. Okay, sehr schön. Dann würde ich einfach mal weitermachen.
Mhm.
Und einfach mal mit einer Namensliste durchgehen. Und vielleicht kommt ihr dann schon drauf. Von einer random Website. Deswegen kein, wer ist das?
Quiz?
Nee. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Das wollte ich sagen.
Ach so, genau. Okay.
Also, Splinter Cell, Dragon Slayer, Just Dance, The Division, Metal Gear Solid, Firewatch, Beyond Good and Evil, Yakuza, Portal, Saints Row, Half-Life, Call of Duty, Jack and Dexter, Toe Jam and Earl, Sniper Elite, Street of Rage, Pac-Man, Ark Survival Evolved, Slime Ranger, Sifu, It Takes Two, Dead by Daylight, Gravity Rush, Duke Nukem, Just Cause, Mega Man, Comic Zone, Space Channel 5, Bioshock, Stray, Pokémon Detective Pikachu 2, Days Gone, Street Fighter, Death Stranding, Return to Silent Hill, Mortal Kombat 2, Gears of War, Until Dawn, Ghost of Tsushima, The Legend of Zelda, Five Nights at Freddy's, Minecraft, The Movie, Sonic the Hedgehog 3. Das sind laut IGN alles Filme, die in der Entwicklung sind und Videospielverfilmungen sind. Und darüber möchte ich mit euch quatschen. Der große Videospiel-Boom-Hype.
Schon
oder ist es ein Hype?
Erst vor kurzem.
Weil
hatten wir erst vor kurzem das Thema Marius.
Wir hatten das vor kurzem erst? Nee.
Naja, aber das ist schon ein Weilchen her, aber wir hatten eine Hauptfolge dazu, falls du dich erinnerst.
Jo, das ist Ewigkeiten her. 2 Jahre her.
Hat sich viel getan.
Da hat sich sehr viel getan und wir haben da spekuliert und deswegen wollte ich das einfach nochmal aufgreifen und weil es gerade so schön passt, denn vielleicht ist dieser Hype ja auch schon wieder vorbei, bevor er richtig loslegt, denn Borderlands ist ja katastrophal gefloppt. Aber mich interessiert eure Meinung erstmal, jetzt weniger Blick in die Glaskugel, ob das jetzt wirklich erfolgreich ist oder nicht, sondern erstmal, was wir davon halten, dass vielleicht euer nächstes Lieblingsvideospiel verfilmt wird.
Ist mir relativ Wumpe, ja, was für eine Marke verfilmt wird, solange dabei ein guter Film rauskommt. Weißt du, sowas wie, ich habe jetzt vor kurzem Five Nights at Freddy's geschaut, da hatte ich bisher keine Berührungspunkte mit der Videospielserie, außer dass ich da ein paar Mal bei YouTube so Let's Plays oder so mal kurz angeschaut habe. Ich wusste um die Existenz dieser Spielreihe, sagen wir es mal so. Und den Film geschaut und gar keine emotionale Verbundenheit dazu gehabt und trotzdem mitbekommen, okay, der ist jetzt einfach scheiße. Also nicht ganz scheiße, war halbwegs, ich habe geschrieben, fast halbwegs okay, aber insgesamt doch schon ziemlich schlecht.
Ja, ich glaube, ich springe nochmal an deinen ersten Punkt, also dass es mir auch, glaube ich, relativ egal ist, ob jetzt irgendwelche besonderen Videospiele verfilmt werden. Also für mich ist das irgendwie in der Welt der Vorlagen für Geschichten, die erzählt werden können, ist das einfach ein weiteres Medium, das eben weitere Vorlagen liefert. Also eben wie Bücher oder selbst wenn irgendwie Serien genommen werden, die dann irgendwie in einen Film gepackt werden oder was weiß ich. Also solange es einen guten Filmer gibt, bin ich da voll bei Christian. Ich finde, in letzter Zeit hat sich ja gezeigt, dass sowohl so eine leichte Mainstream-Adaptierung von Videospielen wie Super Mario Bros. Einfach nur Super Mario. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt.
Der Super Mario
Bros-Film, glaube ich, ne? Super Mario Bros-Film. Das ist ja super seichte Familienunterhaltung, so. Das funktioniert gut, ist auch erfolgreich und, der steht meiner Meinung nach auch nicht irgendwie in einem Minions in irgendwas nach oder in anderen Zeichentrickfilmen, die auch eigentlich auf dasselbe abzielen wie Super Mario Bros. Film. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch so super ernste Herangehensweisen an Videospiele wie The Last of Us, das wahrscheinlich losgetreten hat. Also ich wüsste jetzt nicht, ob es da in dem in diesen Erfolgssphären vorher schon sowas Ernsthaftes aus der Videospielwelt verfilmt gab. Gut, das ist jetzt wieder Serienform. Und dann gab es ja jetzt irgendwie letztens, wie heißt es, Fallout, was, also klar, es ist auch lustig alles, aber auch natürlich an Erwachsene gerichtet. Ja, und ich finde, das bietet ja eigentlich eine große Spannweite.
Ich finde es halt einfach nur konsequent, um es mal so zu nennen, dass natürlich die großen Filmstudios nach neuen Stoffen suchen, weil es einfach viel zu riskant ist, neue eigene Stoffe zu entwerfen und die im Großformat zu machen und zu entwickeln. Und mittlerweile ist ja dieses ganze Marktmodell so anders. Hatte ich jetzt tatsächlich einen kleinen Clip mit Matt Damon gesehen, der darüber gesprochen hat, okay, früher hatten wir noch in den 90ern, Anfang der 2000er, hatten wir noch den DVD-Markt. Das heißt, wir konnten diese mittelgroßen Filme produzieren, die kein riesiger Erfolg an den Kinokassen werden mussten, weil wir ein halbes Jahr später noch mal durch den DVD-Release noch mal ungefähr genauso viel eingespielt haben oder eingenommen haben. Und durch Streaming ist das jetzt größtenteils weggebrochen. Das heißt, die ganzen Heimkinoeinnahmen sind wesentlich geringer. Und deswegen muss jetzt natürlich so ein Kino-Release total knallen. Folge davon ist, entweder machst du einen ganz billigen Film und hoffst darauf, dass der sein Geld einspielt, oder ne, die Studios natürlich auch im Wachstumsdrang müssen große, super erfolgreiche Filme vorlegen. Und da ist es natürlich der einfachere Weg, auf IPs, auf Marken zu setzen, die schon Bekanntheitsgrad haben. Und da bedient man sich natürlich bei Videospielen zunehmend. Die haben sich ja auch erzählerisch weiterentwickelt und haben mittlerweile auch so ein großes Publikum, dass man sich da eine gewisse Zielgruppe erhofft. Warum man dann aber solche Sachen wie zum Beispiel Borderlands nimmt. Also Borderlands ist natürlich jetzt schon auch eine langjährige Reihe und hat eine gewisse Popularität, aber ist jetzt nie die Megamarke gewesen, die zum Beispiel jetzt ein Fallout war. Also Fallout ist ein jahrelanger Klassiker gewesen. Aber bei Fallout setzt du dann halt jemanden ran wie Jonathan Nolan, der halt einfach gutes Drehbuch schreiben kann. Du gibst denen kreative Freiheit. Die wissen, wie man, die machen eine eigene Geschichte draus, eine eigenständige Geschichte, was ja vielleicht auch besser funktioniert in diesem Universum, wo ja auch jedes Spiel eine eigene separate Geschichte erzählt. Bei Borderlands hast du halt festgefahrene Charaktere, die dann irgendwie auf die Leinwand adaptiert werden müssen, und dann packt man Kate Blanchett in so ein völlig lächerliches Outfit, wo man schon auf den ersten Blick sieht, okay, das ist halt einfach kurioser Quatsch. Und dann hast du natürlich auch Eli Roth, und dann hat der hat ja eine FSK-12-Freigabe, der Film, was dann auch noch mal absurder ist, weil natürlich die Vorlage hat einen gewissen Gewaltgrad, und das macht sie auch aus, diese absurd komische Brutalität. Aber du musst halt einfach einen Massenmarkt bedienen und deswegen einen FSK-12-Film machen.
Ja, irgendwo hatte ich auch gelesen, dass der Borderlands-Film eigentlich ein gutes Drehbuch hatte, bis Eli Roth drüber gegangen ist. aber ich meinte tatsächlich auch eher so, klar, wenn wir jetzt alle keine Berührung mit Borderlands haben, dann ist uns das relativ egal, wenn der floppt oder auch andere Marken. Auch wenn jetzt so ein Five Nights at Freddy's irgendwie durch die Decke gegangen ist und irgendwie Riesen-Kinopublikum angelockt hat, interessiert mich relativ wenig, weil ich zu alt bin für diese Marke, einfach. Aber weiß ich, also ich werde nicht so entspannt ruhig da sitzen, wenn die Live-Action-Adoption von The Legend of Zelda rauskommt, weil ich mit der Marke mein mehr oder weniger drei Viertel meines Lebens verbracht habe und die mir was bedeutet. Also ich habe keine Erwartung an den Animationsfilm, der wird, wie du schon sagst, Janik, das wird einfach ein lustiger Familienunterhaltungsfilm, und wenn ich da zweimal lache, weil er irgendwie eine Münze aus dem Grashalm pickt, dann passt das. Aber bei den Live-Action-Umsetzungen und bei denen, wo vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter stecken könnte, weil die Welten halt ja schon da sind und die Geschichten sind schon da und die haben einen ja schon mal berührt und glücklich gemacht, und also da steckt irgendwie für mich so viel mehr Potenzial drin, als es aktuell ausgeschöpft wird. Auch wenn es natürlich sowas wie The Last of Us gibt, aber da ist ja schon, wie du schon sagst, die Vorlage schon so ernst und quasi eigentlich auch ein Film zum Spielen, dass es da jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schwer wird. Bei so Welten und bei so langlebigen Geschichten, auch ein Final Fantasy Film oder sowas, der ja auch, irgendwie wollen sie ja wieder mal den Versuch starten, dann wird es, glaube ich, deutlich interessanter, hat mehr Potenzial, aber auch mehr Potenzial zu failen.
Ich denke halt, was in diesem Diskurs halt drin steckt, ist eben, das Potenzial ist ohne Frage da, und es wird zumindest anerkannt von den Studios oder von irgendwelchen Produzenten, die sagen, okay, hier steckt Potenzial drin, natürlich auch Geld zu machen, weil es auch viele Leute irgendwie dann spielen, und das ist ja eh schon erstmal auch eine jahrelange Fehde allein in der Videospielwelt, dass irgendwie Videospiele auch mal als Kunst angesehen werden, als Kunstform. Und ich denke halt, klar, es wird natürlich immer das maximale Kapital in irgendwas gesehen, was man damit schlagen möchte, aber ich finde, es ist vielleicht auch eine gewisse Anerkennung, dass okay, Videospiele sind jetzt quasi in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir fangen jetzt an, die zu verfilmen. Vielleicht ist das notgedrungen, was auch immer. Aber ich glaube, wir sind vielleicht noch relativ am Anfang von diesem Prozess. Und genau, deswegen, wir haben Beispiele für gute Umsetzungen, wir haben Beispiele für schlechte Umsetzungen. Guck mal, 10 Jahre weiter vorher oder 20 Jahre weiter vorher, da hatten wir, war dieses Verhältnis zwischen guten und schlechten Adaptionen ja, wahrscheinlich noch deutlich gestörter. Und ja, ich meine, zum Beispiel auch die Adaption von Comics wie Superhelden, das hat ja auch, vielleicht kann man an der Entwicklung oder dem Prozess auch sehen, wie schwer dieser Prozess sein kann, von einem anderen Medium.
Ich würde auch sagen, wir sind gerade so bei Videospielen so, wenn wir das auf Superhelden ummünzen oder Comics an sich, so in einem Sam Raimi Spider-Man Jahren, ja, so Anfang der Nullerjahre, wo Haufen Schrott auch rauskam an Superhelden, aber halt auch immer mal wieder richtig gut oder auch einfach unterhaltsame Filme. Und nicht, dass jetzt die Videospiele jetzt den gleichen Weg gehen wie Superhelden und wir in ein paar Jahren irgendwie diese extrem großen Universes haben. Ich meine,
ich kann es mir schon vorstellen.
Also, wenn ich es jemand zutrauen würde, dann tatsächlich gerade das, was bei Nintendo abgeht mit den Super Mario Bros. Filmen und Legend of Zelda, und dass wir dann halt einfach einen Illumination Super Smash Bros. Film bekommen werden, genau, wo dann alles ineinander gejagt wird.
Aber das ist ja albern. Also Super Smash Bros., wo ja ganz verschiedene Nintendo-Charaktere aufeinandertreffen, das ist ja
aber bewusst jetzt
konstruiert.
Donkey Kong war ja auch bei Super Mario mit drin.
Ja, Donkey Kong und Super Mario haben ja von Anfang an zusammengehört. Donkey Kong war ja der erste Antagonist.
Ja, aber jetzt nicht mehr.
Mario.
Ne? Ja, das ist ja natürlich.
Aber die gehören beide selber erzählt Universum. Aber innerhalb des Videospielkosmos gibt es nicht so, des Mediums Videospiel gibt es nicht diesen riesigen Erzählkosmos, wie ihn ein Marvel oder ein DC über Jahrzehnte hinweg etabliert haben, der sich immer wieder neu erfindet und neu aufgebaut wird und neue Figuren neu interpretiert werden. Aber irgendwie leben alle in derselben Welt, arbeiten immer mal zusammen oder gegeneinander. Und insofern müsste das dann, wenn du sowas im Kino etablieren willst, dann musst du es halt dir wirklich hinkonstruieren.
Ja, es gibt aber auch genug Crossovers, auch in Videospielbereichen. Also kannst auch Marvel vs. Capcom gibt's ja auch irgendwie als Spiel. Kannst du dann auch irgendwie Marvel-Charaktere auf Videospielcharaktere
machen. Ja, das ist so ein Kampfspiel. Ja, na klar, du kannst es dir irgendwie hinkonstruieren, aber du wirst nie dieses MCU-Phänomen haben, wo 30 Filme mit einer vermeintlich lose durchgehenden Geschichte miteinander verbunden sind.
Auch weil die Videospiele immer zu vielen Firmen gehören. Und auch die Adoption dann jeweils, aber du brauchtest halt
so einen Kick-Off, glaube ich, für diese Phase. Und es hat wahrscheinlich schon vorher ein bisschen begonnen, aber ich glaube, der Super Mario-Film, der ja wirklich wahnsinniges Einspielergebnis gemacht hat, der war, glaube ich, dieser Kick-Off-Moment, wo jetzt dann die Studios aufspringen und sagen, oh shit, da ist richtig Geld zu holen. Und wenn wir nur einen halbwegs okayen Film vorlegen, dann können wir damit auch richtig Geld machen.
Ja, es wird auf jeden Fall interessant. Ich habe übrigens das Thema nicht nur ausgewählt wegen Borderlands, wegen einem krassen Flop, sondern auch wegen Tim Miller, den ihr ja noch kennt als Regisseur, glaube ich, vom ersten Deadpool.
Ja, was war da nochmal? Der war doch irgendwie bei der Gamescom.
Genau, oder? Der war auf der Gamescom Opening Night und hat seine neue Serie vorgestellt von den Machern von Love, Death and Robots. Wird eine Anthology-Serie kommen und jede Folge behandelt quasi einen anderen Videospielcharakter. Also wir haben dann einen God of War Kurzfilm oder Folge, Mega Man, Pac-Man, was war noch dabei? Warcraft, glaube ich.
Aber auch zu irgendwelchen Online-Rollenspielen oder Service-Games, die jetzt gestartet sind und die womöglich nicht mal das Ende des Jahres erleben werden, weil sie einfach so generisch sind. Also da ist natürlich, man kann nicht reingucken, was da vertraglich abgelaufen ist bei den Lizenzen, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch noch ein paar Studios gesagt haben, hier, mach mal zu unserem Spiel auch noch, wir geben dir auch noch ein bisschen Geld und die das dann als Promotion-Tool nutzen.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es andersrum geworden ist. Also, weil ich jetzt, Sifu ist ja auch dabei, ein Prügelspiel, ein super hartes Prügelspiel irgendwie. Was jetzt
das ist auch, ein gutes Prügelspiel, ja.
Ja, aber was jetzt auch nicht den Riesenerfolg hatte. Und ich glaube, da sind die dann eher Fans gewesen und sind oft darauf zugekommen. Und wahrscheinlich haben sie auch von sehr vielen Marken einfach eine Absage bekommen, weil die selber was planen. Ne? Also allein, dass God of War dabei ist, hat mich schon gewundert, dass Sony nicht gesagt hat, wir haben selber irgendwas vor in dem Zuge. Aber vielleicht ist das auch teilweise Sony-Produktion. Es läuft bei Amazon. Naja, keine Ahnung, was dahinter läuft. Zumindest war Tim Miller extrem emotional auf der Bühne, was einfach nochmal zum Abschluss für euch zeigt, dass die Leute, die in diesen Positionen mittlerweile sind, auch in Kreativpositionen, selber Videospielfans sind und selber irgendwie zocken oder gezockt haben. Und das hilft natürlich dabei auch.
Ja, aber also du hast jetzt schon ein paar große Namen genannt, aber es ist halt auch dabei Concord, Crossfire, Exodus, Honor of Kings, New World. New World kennt man vielleicht jetzt noch, wenn man dieses
das ist ein Amazon-Spiel,
stimmt, das Amazon-Spiel, ja klar. Aber die anderen genannten, also das ist halt, ich glaube, die haben Geld dazu geschustert, damit
Crossfire ist, glaube ich, das erfolgreichste Spiel Asiens. Also irgendwie, muss man auch nochmal bedenken. Nicht, was hier erfolgreich ist, muss in Indien auch erfolgreich sein. Und da sind vielleicht irgendein Handyspiel, was wir noch nie gehört haben, super erfolgreich. Also verschiedene Märkte spielen da vielleicht auch eine Rolle.
Ja.
Aber ich gebe dir recht, da sind jetzt
trotzdem
nicht nur
so lange,
die großen Klöpper.
Ja, aber solange dabei gute kleine Geschichten rauskommen, gute kleine Kurzfilme, ist das ja trotzdem wert. Und dann ist ja relativ egal, was für eine Marke dahinter steht. Ne?
Ja. Ich persönlich freue mich auf Mega Man. Ich habe schon immer gedacht, dass der kleine Superheld mehr Aufmerksamkeit verdient. Und das letzte Mega Man-Spiel an sich war scheiße. Deswegen, immerhin geht so die Reihe weiter.
Ich glaube, ich habe noch nie ein Mega Man-Spiel gespielt.
Ich glaube ich auch nicht.
Okay, jetzt fühle ich mich alt. Naja, Christian, du hast doch noch ein Thema für uns, oder?
Ja, aber willst du nicht erstmal unserem, du willst auch noch
Punkte vergeben? Werbung machen?
Nee, Punkte vergeben.
Achso, Punkte vergeben, ja, ich meine, ihr habt frei geredet, und habt auch immer den Blick zur Klasse gehalten, also eine solide 10 von 10 natürlich.
Schön, schön. Ja, mein Thema, auch Kinobezug, natürlich, und kann sein, dass wir das schon mal in einer unserer ersten Folgen hatten, in der Kinofolge, aber trotzdem die Frage gestellt des Sitzplatzes im Kino. Das ist einfach, okay.
Das haben wir doch schon mal gemacht, Christian.
Haben wir das vor 4 Jahren, ja?
Ja, fünf, sechs Jahren.
Hat sich viel getan.
Ja, kann ja sein, dass sich da was getan hat bei euch. Also wo sitzt ihr gerne? Hat sich das verändert über die Zeit? Müsst ihr oder wie sehr richtet ihr euch nach eurer Begleitung? Zwingt ihr eure Begleitung, euren Sitzplatz zu holen, weil ihr selber natürlich immer vorschlagt, die Karten zu kaufen oder sowas? Also.
ja, also ich weiß zumindest, dass ich früher, glaube ich, wie vielleicht alle Jugendlichen, am liebsten eher so hintere oder vorletzte Reihe in der Mitte natürlich gesessen hat. Das hat sich komplett gewandelt, seitdem ich eher schon Filme bewusster schaue. Da bin ich dann lieber ein Kandidat für Mitte. Also für mich darf gerne die Leinwand mein komplettes Sichtfeld einnehmen, damit man auch irgendwie richtig eintauchen kann. Vorteil ist dann natürlich meistens, wenn man das Kino oder den Kinosaal dann schon kennt, dann genau, das ist für mich immer ein Faktor, und ich bin aber dann trotzdem so meistens, das ist mir aber auch nicht so wichtig, dann sage ich oder frage ich immer meine Begleitperson, ob sie irgendeinen Wunsch haben, und falls nicht, dann schlage ich immer Mitte vor, und genau.
Ich habe auch immer gedacht, dass es Mitte ist. Allerdings, seit ich halt mit so vielen Leuten zu tun habe, die auch regelmäßig ins Kino gehen, weiß ich, dass es, wenn du 10 Leute fragst, 11 Meinungen dazu gibt. Es ist kurios, was Leute für Vorlieben haben im Kinosaal. Weiß ich nicht, wenn ich mit der einen Gruppe mitgehe, weiß ich, dass ich relativ weit vorne sitze, weil die das einfach mögen. Andersrum, Leute, die lieber zum Beispiel, wenn es eine Empore gibt, dann auf der Empore sitzen wollen oder so. Also ich richte mich da meistens.
Du hast ein Kino mit einer Empore? Ja. Wie in so einem richtigen Theater?
Ja, ein Filmtheater.
Ja, okay. Aber das habe ich auch schon mehrmals gesehen. Und jetzt irgendwann, ich glaube, letztes Jahr zum ersten Mal auch ausprobiert.
Echt? Habe ich noch nie.
Krass. Also hier in Mainz zum Beispiel, im Kino, wo ich arbeite, gibt es eine Empore. Oder in Frankfurt gibt es auch eins mit einer Empore.
Zwei, du solltest mal vielleicht in ein anderes Kino als diese Multiplexe gehen, Christian.
Ich gehe kaum
mal. Fördere mal deine Programmkinos.
Das mache ich regelmäßig, ja. Wobei die ja immer auch ganz unterschiedliche Saalkonstruktionen haben. Aber ja, Marius, lass mal ausführen. Ne?
Genau, super Überleitung, weil ich richte mich meistens nach dem Kino, wo ich sitze.
Ja.
Also prinzipiell Mitte kann man wahrscheinlich in meisten Fällen nichts falsch machen. Man hat halt das große Problem, dass um einen rum Leute sitzen, ne, und damit immer so ein bisschen Gefahr besteht, dass irgendjemand davon Arschloch ist. Aber an für sich kann man damit nichts falsch machen, glaube ich. Ansonsten habe ich aber auch kein Problem, wenn die Leinwand groß genug ist, was zum Beispiel bei unserem Kino der Fall ist, dass ich außen sitze einfach. Dann habe ich meine Ruhe meistens, weil da kein Mensch sitzt. Und ich setze mich dann einfach ein bisschen schräger hin. Und dann passt das vollkommen, dass ich dann quasi Mitte außen sitze. Was ich halt nicht so gern habe, ist relativ weit vorne sitzen. Zum Beispiel lustig, dass ihr in der Jugend weit hinten saßen. Wir saßen sehr weit vorne in der Jugend oder im Kindesalter, weil wir keine absteigenden, also in unserem Dorfkino quasi keine absteigenden Sitzreihen hatten, so dass Leute größer waren, die vor uns saßen, und deswegen sich eingebürgert hat, dass man sehr weit vorne saß. Und die Leinwand jetzt auch nicht so groß war in so einem kleinen Kino, so dass man halt gut vorne sitzen konnte eigentlich. Aber ja, ich mache das quasi dem Kino abhängig. Wenn ich in Multiplex gehe, da sind ja meistens dann abstufige Reihen, da ist es mir komplett egal. Da sitze ich meistens auch relativ weit hinten, weil ich dann nicht so viele Leute hinter mir habe. Weil wenn vor mir Leute quatschen, ist es nicht so schlimm, wie wenn Leute hinter mir quatschen.
Oh, da habe ich aber, das ist bei mir umgekehrt. ich habe das Gefühl, ich kann Leute hinter mir viel besser ausblenden als vor mir, weil da sieht man die auch noch zusätzlich. Meistens artikulieren sie auch noch ganz wild.
Aber ich höre sie nicht so laut, weil sie ja nach vorne reden meistens. Deswegen, das kann artikulierende Menschen kann ich ignorieren. Aber wenn mir irgendjemand in mein Ohr quasi redet, dann nervt das immer schon ein bisschen mehr. Aber auch da zum Beispiel, wenn ich in Multiplex gehe und in einen Animationsfilm gehe, in Inside Out 2 zum Beispiel, da habe ich mich dann einfach, auch weil der Saal sehr voll war, aber trotzdem außen hingesetzt, aber in so extra Reihen, kennt ihr bestimmt, so Zweierreihen, die nochmal über den Treppen hinausgehen. Und dann habe ich quasi Sicherheitsabstand zu den Kindern, damit die mich nicht nerven und zu den Familien und zu den normalen Pöbel. Um das kurz zu fassen, ich richte meine Sitzplatzwahl dem Kino an, sonst passt Mitte mit.
Okay. Ich bin ja ein Fan von Mitte vorne. Also nicht ganz vorne, eher so ungefähr, also wenn man jetzt so den Saal in Viertel oder Drittel teilt, da so auf der ersten Linie, zwischen ersten und zweiten Viertel.
Also nur so leicht den Nackenschmerzen bekommst.
Ja, genau, dass ich nur leicht den Nackenschmerzen bekomme. Aber gleiches wie bei Yannick, ich möchte, dass der Blick oder dass mein ganzes Blickfeld von der Leinwand gefüllt wird. Also es muss schon ein stumpfer Winkel sein, muss weit auseinander gehen im Idealfall. Und ja, natürlich, dann rutscht man halt so ein bisschen weiter nach unten, damit man nicht den Nacken die ganze Zeit nach oben strecken muss. Aber also an der Seite könnte ich nicht. Da habe ich so ein paar richtig miese Erfahrungen bisher gemacht und da tat dann immer der Nacken weh und immer. Also es ist auch einfach, ich finde es einfach nicht schön, so ein Blickfeld zu haben, wo die linke Seite der Leinwand größer, höher wirkt, viel höher als die rechte Seite der Leinwand zum Beispiel, weil du eben so seitlich drauf blickst. Aber lustigerweise habe ich damit inzwischen auch schon ein paar Leute überzeugt. Also ich habe so meine 3-4 festen Kinomenschen, mit denen ich immer mal gehe. Und mindestens 2 davon habe ich über die Jahre hinweg quasi erzogen, dass vorne sitzen besser ist. Die waren immer am Anfang so skeptisch und so, oh, willst du wieder so weit vorne sitzen und so. Und komischerweise auch beim Kino Personal, die sind auch immer total verwundert, wenn die mich fragen, wo möchtest du denn sitzen? Wir haben hinten noch ein bisschen was frei. Nee, vorne bitte. Was, vorne? Ena war mir wirklich ganz entsetzt, als ich gesagt habe, so Reihe 5, 6. Was, willst du wirklich so weit vorne sitzen? Also, wozu habt ihr die Plätze da? Aber ich kann es auch ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, warum man sich in so einen riesigen Saal dann ganz hinten reinsetzt. Okay, bei der großen Multiplex-Leinwand geht's noch, aber bei mir hier im Kino um die Ecke zum Beispiel, da gibt's auch so 3-4 Säle, die wirklich so schlauchartig sind. Wo du dann vorne hast du so eine Leinwand, würde ich mal sagen, die ist so 5 Meter, 6 Meter breit, aber der Saal geht halt 20, 30 Meter nach hinten. Und da ist aber hinten auch immer voll. Und da sitze ich mich dann auch immer kackfrech einfach in die 3., 4. Reihe, einfach damit ich eine schöne, große Leinwand vorm Gesicht habe. Und da kann ich es auf jeden Fall nicht nachvollziehen, warum man dann so weit hinten sitzt, wo dann wirklich die Leinwand so klein wirkt wie ein Mobiltelefon vor deinem Gesicht.
Absolut, nee, wenn du da so einen kleinen, schlauchigen Saal hast, bei unserem ehemaligen Programmkino hier, dem Palatin, war das auch so, die manche Säle, wo du quasi 5 Plätze oder 6 Plätze vielleicht in der Reihe hast oder so und dann gingen aber so 20 Reihen nach hinten. Also wilde Konstruktion quasi, wo man merkt, das war vorher im Pornokino, irgendwann früher. Das ist da auf jeden Fall vorne. Weil an sich hast du schon wieder das Problem, flache Reihen, kleine Leinwand, sobald jemand Großes vor dir sitzt und dann kannst du die Untertitel nicht mehr mitlesen, so nach dem Motto. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dann relativ weit nach vorne. Ja, ja. Also aber da bin ich ja wieder beim Punkt, dem Kino anpassen. Das Kino gibt dir vor, wie du sitzen musst.
Habt ihr auch schon mal eine Vorstellung sausen lassen, weil nur Scheißsitzplätze da waren, nur noch frei waren?
Nicht, aber ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal ins Kino gegangen bin, ohne vorab entweder reserviert oder gekauft zu haben online.
Oh krass.
Ich gehe nie. Naja, manchmal geht man ja, will man ja auch 1-2 Tage vorher und es ist wie bei, keine Ahnung, wie bei Dune oder bei irgendeiner seltenen O-Ton-Vorstellung oder so, ist es halt schon so richtig doll ausverkauft.
Nee, hatte ich noch nie. Ich bin dann immer doch trotzdem reingegangen. Also es sei denn, es waren wirklich nur noch Einzelplätze und man will aber zusammensitzen oder sowas, dann guckt man sich vielleicht einen anderen Termin hinaus. Aber ansonsten, aber wir gehen auch eine nette Frage, ob man reserviert oder nicht oder Tickets vorher kauft. Ich zum Beispiel so gut wie nie, außer wenn ich weiß, dass es sehr voll wird. Aber ansonsten gehen wir immer vorher hin, weil wir natürlich als arme Studenten uns diese 1 Euro Online-Gebühr sparen.
Aha, ja, das ist ja sowieso das Kurioseste. Das gibt's auch nur bei meinen, also ich habe ja so 3 Kinos hier in Leipzig, in die ich dann immer gehe. Und dann Multiplex muss man 1,50 Euro oder so Vorabgebühr bei Online-Kauf zahlen. Mhm. Was dann, also sehr viel absurder geht's ja eigentlich mal gar nicht, weil da sparen sie ja sogar das Personal, was mir das Ticket ausstellt. Und dann wollen sie trotzdem noch mal mehr Geld haben.
Ja, bei Multiplex ist sowieso, das ist kackendreist, weil das ja deren eigene Plattform ist. Zum Beispiel auch im Programmkino. Wenn du da Online-Tickets kaufst, dann ist das ja meistens nicht die Online-Seite des Programmkinos, sondern es geht über einen Dienstleister. Und da gibt man halt normalerweise Provision ab. Und dann kann ich verstehen, dass man da einen kleinen Aufschlag nimmt. Mhm. Aber ja, Multiplex-Kinos ist ja deren eigene Plattform. Also
ja,
das ist natürlich
einfach. Nee, aber das Programmkino und das das, was hier bei mir um die Ecke zwischen Blockbuster und Programmkino schwankt, keine Online-Gebühren extra.
Ich glaube, ich bin auch der Meinung, dass es an der Dummheit der Leute liegt, dass wir noch nicht so Terminals haben wie bei McDonald's, wo du da dein Ticket und dein
das Essen kommt, und sowas. Das kommt. Bei mir im Kino um die Ecke gibt's das jetzt seit ein paar Monaten. Da gibt's diese 2-3 Terminals vorne am Einlass. Ich glaube, das geht, aber.
Ach so, ihr redet von diesen Touchpads.
Ja, genau. Dass du da so direkt, das hatte ich, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich wollte es einmal machen, aber da war, also 5 Minuten später ist der Film angelaufen. Ich gehe ja gerne mal, wenn ich schon Tickets habe, ein paar Minuten später rein, damit ich mir nicht die komplette Werbung geben muss. Da ging es schon nicht mehr 5 Minuten vorher. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile geändert haben, aber also, da brauchst du auf jeden Fall einen zeitlichen Vorlauf. Aber okay. Das erste und bisher einzige Mal habe ich das tatsächlich in Irland benutzt. Als wir im Irland-Urlaub waren und da im Kino waren, da gab es keine Kassen, da gab es nur diese Automaten, wo wir dann da auch, da hast du auch direkt deine Snacks geordert und so weiter. Und
also, ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass du dann direkt das auch über Terminals machst. So dein Ticket holst, dann da direkt die Nachos und die Cola bestellst und dann, dann musst du dich nicht mehr in die Schlange reinstellen, sondern kannst warten, bis deine Nummer aufgerufen wird einfach.
Mhm. Also ich weiß nicht, wie es für Snacks und Getränke ist. Zumindest für die Kinotickets gibt's das bei uns, in den Cineplexen gibt's das auch. Wie gesagt, nur nie verwendet, weil ich die Tickets meistens vorher habe. Oder meistens muss man an diese Terminals dann rangehen, hat dann irgendwie diesen Barcode von der Reservierung oder von ja, eigentlich meistens dann von Reservierung und dann wird das eingescannt und dann hältst du deine Tickets an den Terminal.
Ah ja, dann ist das bei euch schon so, hier in der Provinz. wohl noch nicht, aber in Frankfurt habe ich es auch nicht gesehen. Also, naja, technische Erneuerungen im Kino wäre auch ein Thema. Dann vielleicht beim nächsten Free Talk, den wir heute...
Themenwechsel,
Entschuldigung. Ich bin denglisch unterwegs.
Wir müssen nicht alle unsere Formate englisch benennen, Marius.
Ja, stimmt. Nächstes Mal, Yannick, vielleicht bist du ja nochmal dabei bei Blindranglisten. Nee, Blindreihenfolgen. Ja. und anderen schönen deutschen Formaten. Christian ist schon ein bisschen im Fieber, weil am Sonntag Wahl in Sachsen ist, deswegen da ist Englisch bald verboten. So.
Ich höre nochmal unser wunderbares Rang- und Namenfilme gegen rechts.
Ja.
Das höre ich mir vorher nochmal an und dann. Und dann weine ich am Sonntag.
Wahrscheinlich. Danke,
Yannick. Apropos Wahlen, ja. Marius, du kannst ja jetzt eigentlich Werbung für dein Kino machen und dazu aufrufen, das Kapitol zu stürmen.
Stimmt, das ist eigentlich ein sehr guter Slogan, ich gebe dem weiter. Allerdings in der aktuellen politischen Lage vielleicht zu gewagt. Aber wenn ihr meint seid, kommt ins Kapitol, besucht mich, wenn ich arbeite, das ist jetzt noch nicht so häufig, aber dann, wenn ihr Glück habt, dann seht ihr mich, wie ich euch ein Kinoticket verkaufe. Wenn das kein Grund ist, nach Mainz zu fahren, weiß ich auch nicht.
Dann kaufst du nur die Kinotickets oder auch das Popcorn?
Alles.
Also du bist der Mann, der vorne
es steht. Es gibt nur eine Kasse, es gibt nur eine Theke. Also, es gibt nur einen Saal. Deswegen.
Okay, das ist ja gemütlich.
Ja, ganz gemütlich. Gut, vielen Dank. Ich versuch's nochmal, Yannick, fürs Mitmachen. Wir haben schon neue Termine ausgemacht, wie ich gehört habe. So, dass wir dich bestimmt in den nächsten Wochen und Monaten auch nochmal öfter hier hören. Da freuen wir uns alle. Christian, dich hören wir sowieso. Auch danke dir.
Ja, sehr gerne. Und danke auch an Yannick fürs Mitmachen.
Sehr gerne.
Und beim nächsten freien Talk, mal gucken, wir haben ja noch so ein paar Leute, die wir auch mal wieder einladen könnten. Einfach ein bisschen frei zu quatschen, wie man das wohl so in einem Podcast macht. Nächste Woche haben wir wieder einen Plan. Mehr Plan als heute. Und dann gibt es bestimmt auch wieder ein wunderbares Thema. Bis dahin, macht bei der Umfrage mit und habt eine schöne Zeit. Ciao.
Ciao, ciao.
Auf Wiedersehen.